Wer den Tod in diesem Leben nicht bedenkt, der ist ein Narr. Der Tod diskriminiert niemanden, sagte mal jemand. Er trifft alle, Junge und Alte, Arme und Reiche, Schwache und Starke. Wer sein Leben lebt, ohne über den Tod nachzudenken, er ist ein Träumer. Der alte Pfarrer Hermann Betzel, er riet dazu auf, gelegentlich einmal einen Friedhof zu besuchen, auf einen Friedhof spazieren zu gehen, denn, so sagt er, das macht demütig. Das macht demütig. Es zeigt, dieses Leben hier auf der Erde, es hat ein Ende. Und häufig, wenn nach einem Unfall, nach irgendeinem einer brenzlichen Begegnung, wo man das Gefühl hatte, hier stand ich nah am Abgrund, da verändert sich plötzlich die Sicht auf das Leben. Ja, Mose mahnt uns sogar, dass wir lernen sollten, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Doch das Sterben, der Tod, der ohne Unterschied über uns Menschen und diese ganze Schöpfung herrscht, er kam in diese Welt durch eine Suche nach Erkenntnis, durch eine Suche nach Weisheit ohne Gott und ohne und gegen Gott. Der Ursprung des Todes liegt in der Sünde des Menschen gegen Gott. Mitten im Garten Eden, diesem von Gott geschaffenen Paradies für den Menschen, da stand ein Baum. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und von diesem Baum durften die Menschen nicht essen, sondern dieser Baum, er war ein Hinweis und ein Zeichen dafür, dass über dem Menschen noch ein Gesetzgeber, noch ein Herrscher ist. Nämlich der lebendige Gott selbst. Ja, dass der Mensch nicht selbst der oberste Herrscher und Gesetzgeber ist, sondern dass noch jemand über ihm steht. Und das wird angezeigt durch diesen einen Baum, der verboten ist. Der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Alles andere war dem Menschen zum Dienst und zum Nutzen für den Menschen gegeben. Doch der Teufel, er streute Zweifel. Und er sagte zu dem Menschen, er würde werden wie Gott, wenn er von diesem Baum ist. Er könnte sein eigener Herr sein, er könnte sein eigener Gott sein, wenn er nur von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen esse. Und so nahm die Frau und auch der Mann von der Frucht, taten, was Gott verboten hatte. Sie sündigten gegen Gott, gegen ihren Gesetzgeber. Und dabei hat Gott aufmerksam gemacht, dass Sünde niemals folgenlos bleibt. Denn was sagte er, als er verboten hatte, von dem Baum zu essen? An dem Tag, da ihr davon esst, werdet ihr gewisslich sterben. Das Essen der verbotenen Frucht, es fühlte sich dann auch weit weniger erfreulich an, als es sich die Menschen ausgemalt hatten. Sie bekamen plötzlich ein schlechtes Gewissen. Sie schämten sich und sie fühlten sich nackt. Sie versteckten sich vor Gott und sie fürchteten sich vor seiner Erscheinung. Und er kam mit Worten des Gerichts. Zuerst gegen die Schlange, dann gegen die Frau und schließlich ein Gericht über den Mann und mit ihm über die ganze Schöpfung, die ihm unterstellt worden war. Der ganze Erdboden wird verflucht. In unserem Predigtext geht es um den Tod, aber auch auf geheimnisvolle Art um das Leben aus dem Tod. Darum habe ich diese Predigt überschrieben, Leben aus dem Tod. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 3, die Verse 19 bis 24. 1. Mose Kapitel 3, die Verse 19 bis 24. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstreckt und auch noch von dem Baum des Lebens nimmt und isst und ewig lebt. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus und den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich von dem Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Erstens, in den Tod gefallen. Die Menschen haben gesündigt. Die Drohung war, du wirst gewisslich sterben. Und sind die Menschen gestorben? Sind sie gestorben? Der Umgang mit dem Tod zeigt vielfach die Torheit von uns Menschen. Dreist spotten einige, hält Gott nicht, was er angekündigt hat? Die Menschen sind doch gar nicht gestorben. Hatte der Teufel vielleicht doch recht, als er gesagt hat, keineswegs werdet ihr sterben? Um den Tod zu verstehen, müssen wir das Leben verstehen. Der Tod wird durch das Leben definiert und nicht andersherum. Doch laut der Bibel ist Leben mehr als die Funktionalität unserer Organe. Solche, die da sagen, Adam und Eva sind doch gar nicht gestorben. Was hat denn Gott dort angekündigt? Sie verstehen nicht, was Leben bedeutet. Und darum verstehen sie nicht, was Tod bedeutet. Das menschliche Leben kommt von Gott. Adam wurde erst durch den Hauch Gottes eine lebendige Seele, heißt es in 1. Mose 2, Vers 7. Die seelische Verbindung mit Gott machte den Menschen zu einem lebendigen Menschen, dem als Bild Gottes dann auch all die natürlichen Gaben Gottes in der Schöpfung zum Leben dienen sollten. Gott ist der Schöpfer des Lebens. Er ist die Quelle des Lebens selbst. Und Jesus sagt in Johannes 5, Vers 26, dass Gott Leben in sich selbst hat. Aber jedes Geschöpf, jeder Mensch, er hat nur Leben durch Gott und aus Gott. Und zu dem Leben mit und vor Gott gehören die menschliche Seele und der menschliche Körper. Tod wiederum ist Trennung. Trennung vom Leben. Der Leib stirbt, wenn eine Trennung vollzogen wird, nämlich die Trennung von Leib und Seele. Da, wo die Seele den Leib verlässt, da stirbt der Körper und er verwest und er wird zu Staub. So wie wir es hier auch lesen, Vers 19, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Wir erinnern uns, in 1. Mose 2, Gott hat den Menschen geformt aus dem Staub des Erdbodens und dann blies er seinen Odem, seinen Atem in seine Nase und so wurde er zu einer lebendigen Seele. Aber da, wo die Seele den Leib verlässt, da wird der Leib wieder zum Staub. Doch dieser Moment, wenn das Herz aufhört zu schlagen, der letzte Hauch ausgeatmet wird, das ist nicht der einzige Aspekt des Todes. Die Bibel bezeugt einen geistlichen Tod. Das ist nämlich nicht die Trennung von der Seele vom Körper, sondern es ist die Trennung zwischen der menschlichen Seele und Gott. Augustinus bemerkt, dass dieser Tod schon angedeutet wird, als Gott im Garten ruft, Adam, wo bist du? Denn er fragte nicht aus Unkenntnis, weil er den Menschen nicht fand, er fragt aus Tadel, er fragt mahnend. Der Mensch hat Gott durch seinen Ungehorsam verlassen. Hier ist eine Trennung. Das, was zuvor vertraute Gemeinschaft war, ist nun auseinandergetrennt. Hier ist eine Distanz dazwischen gekommen. Und dann spricht Gott sein Gerichtswort. Und wir merken, diese Distanz, sie wird erhöht durch die Gerechtigkeit, durch die gerechte Strafe Gottes. In unserem Predigtext lesen wir, dass Gott die Menschen aus dem Garten hinausgetrieben hat und den Eingang versperrte. Hier ist eine Distanz zwischen Gott und dem Menschen. Und die Bibel nennt das Tod. Diese Verbannung von dem Angesicht Gottes ist Tod. Von dem Tage an, dass sie gesündigt haben, sind sie gestorben. Sie haben das Leben in Gott verloren. Ja, und daraus nun ergibt sich auch der leibliche Tod. Wie ein deutliches und schreckliches Zeichen. Auch in der natürlichen Welt, hier ist etwas verloren gegangen. Von der Herrlichkeit, von der Freude, von dem Leben. Adam erlebte noch 930 Jahre. Mehr als sich irgendjemand von uns wirklich vorstellen kann zu leben. Aber dann lesen wir in 1. Mose 5, Vers 5, dann starb er. Dann starb er. Der Mensch wurde sterblich. Mit dem geistlichen Tod kam auch der leibliche Tod in diese Welt und so der Tod des ganzen Menschen. Das Prinzip des Todes steckt schon seit dem geistlichen Tod, seit dieser Trennung zwischen dem Mensch und Gott, steckt dieses Prinzip des Todes auch im Leib des Menschen. Ja, mit der Geburt eines Kindes beginnt auch ein Alterungsprozess, letztendlich ein Verwesungsprozess, ein Todesprozess. Augustinus sagt, das Leben der Sterblichen ist mehr ein Sterben als ein Leben. Jeden Tag, jedes Jahr rücken wir nur dem Tode näher. Und auch Calvin, er stimmt ihm zu, wenn er sagt, jenes Leben unter dem Fluch ist ja schon ein Todeszustand. Ja, auch wenn noch nicht der letzte leibliche Tod sofort eingetreten ist, ja, sie haben begonnen zu sterben an dem Tag, an dem sie das geistliche Leben verloren haben, begannen sie zu sterben, auch im Leiblichen. Der ganze Mensch in Seele und Leib stirbt von dem Tage der Übertretung an. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn Paulus schreibt, dass die Menschen von Geburt an, von Natur an, tot sind in Übertretungen und Sünden, dann meint er diese geistliche Trennung von Gott. Der Mensch ist zum Feind Gottes geworden. Unfähig, irgendetwas Gutes oder irgendetwas Heiliges, irgendetwas Gerechtes zu tun nach dem Maßstab Gottes. So wie ein toter Leib unfähig ist, sich in eigener Kraft zu bewegen. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt des Todes. Die Bibel nennt das geistliche Sterben der Seele und das leibliche Sterben des Körpers gemeinsam den ersten Tod. Doch es gibt noch einen zweiten Tod. Und auch dieser ist angezeigt in unserem Text. Hier heißt es in Vers 22, und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Die Seele des Menschen ist ewig. Doch entweder lebt sie ewig oder sie stirbt ewig. Nach diesem Leben folgt das Gericht Gottes. Und an jenem Tag wird Gott alle Menschen aufstehen lassen. Ja, alle Menschen, die auch schon verwest sind, die schon zu Staub geworden sind, aus dem Staub, aus dem Erdboden heraus, wird er einen neuen Leib schaffen für alle Menschen. Einen Auferstehungsleib. Und sie werden sich wieder verbinden mit den Seelen, mit den unsterblichen Seelen. Und so als ganze Menschen werden sie entweder auferstehen zum Leben oder zum Gericht. finden das schon im Alten Testament, in Prophet Daniel oder auch Jesaja. Sie prophezeiten von dieser Auferstehung aus dem Lande des Staubes. Ja, also da, wo die Menschen schon verwest sind, zum Staub geworden sind, werden sie wieder auferstehen. Gott formt einen neuen Leib, verbindet ihn mit der Seele. Und Jesus spricht dann noch klarer und auch die Apostel. Die Auferstehung des Lebens bedeutet ewiges Leben im Himmelreich. Die Auferstehung zum Gericht bedeutet ewiges Sterben in der Hölle. Der zweite Tod, das ist nämlich die Hölle. Die ewige Trennung von der Güte Gottes. Sowohl von Leib und Seele. Da werden zwar Leib und Seele wieder miteinander verbunden sein, doch bloß zu einer ewigen Qual. Seelisch und leiblich. Und das ist der Tod in seinem ganzen Schrecken. Jesaja, er endet sein so hoffnungsvolles Buch, das Prophetenbuch Jesaja, er endet es mit einem bemerkenswert erschreckenden Bild. Er beschreibt, dass die Gläubigen die Leichen der Menschen sehen werden. Und von diesen Leichen der Menschen heißt es, deren Wurm nicht stirbt und deren Feuer nicht erlischt. Es sind Leichen, die nicht sterben. Und wo es nicht aufhört zu brennen. Es sind nicht Leichen, die plötzlich ins Nichts gehen. Kein Nirvana, keine Annihilation, kein Auflösen ins Nichts, wie sich das manche so gerne vorstellen. Tod ist eben nicht das Ende der Existenz und das ist vielleicht das Schlimmste daran. Die Hölle ist der Ort, wo der Tod in seiner ganzen Gestalt über den Menschen kommt. Die heilige und gerechte Strafe für den Ungehorsam gegen Gott. Die notwendige Konsequenz von der boshaften Trennung des Menschen von Gott, dem Leben. Ja, weil der Mensch sich von Gott getrennt hat, gibt es einen Tag, da trennt sich Gott völlig von dem Menschen. So dass der Mensch nichts mehr von seiner Güte, nichts mehr von seinem Erbarmen, nichts mehr von seiner Liebe erfährt, sondern nur noch beständigen Zorn. Der Tod ist schrecklich in jeder Form. Und der Tod lehrt uns, wie schrecklich die Sünde ist. Man hört häufig heutzutage, der Tod gehört zum Leben und es soll uns irgendwie einen Trost spenden, dass man es irgendwie akzeptieren muss. Aber es ist eine falsche Beschwichtigung. Denn die Bibel zeigt uns auf, dass der Tod eben eine schreckliche Konsequenz der Sünde ist. Und eben gerade nicht einfach zum Leben dazugehört. Es ist die Trennung von der Quelle des Lebens, von Gott mit all ihren verheerenden Konsequenzen. Und nur wer das Leben versteht, wer versteht, was Leben ist, der begreift auch, was der Tod ist. Und wer den Tod nicht fürchtet, weil er nicht weiß, was Leben ist, den beschreibt die Bibel als einen Narren, als einen Dummkopf. Unser Bibeltext, er zeigt diesen dreifachen Tod an. Hinaus aus der Gegenwart Gottes, ein geistlicher Tod. Zu Staub sollst du werden, das ist der leibliche Tod. Und die Flamme des zuckenden Schwertes in der Hand dieser Wächterengel ist ein Zeichen auf den ewigen Tod, auf dieses Gericht Gottes. Da am Eingang zu dem Baum des Lebens, zum ewigen Leben, da ist ein zuckendes Schwert. Das Gericht Gottes. Und es ist fähig, in die ewige Höllenqual, in diese Flamme zu werfen. Wie ein flammendes Gewitter wird das Gericht Gottes über die Menschen kommen, wenn sie vor dem lebendigen Gott stehen müssen am Tag des letzten Gerichts. Und dabei fragen wir uns, wie kommt es? Wie kommt es, dass vor diesem zweiten Tod Gott den ersten Tod gesetzt hat? Wieso hat Gott nicht sofort nach dem Sündenfall sein großes Gericht tagen lassen, dieses zuckende Schwert in den Händen des Cherubims fahren lassen über Mann und Frau? Und es wäre endgültig besiegelt geworden. Tod, ewiger Tod, ewige Qual, das ist der Lohn der Sünde. Wieso kommt es, dass wir hier diese unterschiedlichen Aspekte des Todes auseinanderhalten können? Nun, es ist Gnade, reines Erbarmen. In diesem Gericht, in dieser Todesdrohung und Todesausführung erleben wir Erbarmen. Gott gibt einen fortschreitenden Prozess, einen geistlichen Tod, einen leiblichen Tod, bevor der letztendliche ewige Tod eintritt. Und es ist wegen dem Leben aus dem Tod. Das ist unser zweiter Punkt, in das Leben übergegangen. Unser Text zeugt von diesen katastrophalen Konsequenzen der Sünde. Von diesem Tod in seinen unterschiedlichen Facetten, hinausgetrieben aus dem Garten, fortgeschickt, weg von der erfahrbaren Gegenwart Gottes, dieser Quelle wahren Lebens. Doch letztendlich ist unser Text ein Text voller Hoffnung und Zuversicht. Ist euch das aufgefallen? Wenn wir diesen Text lesen, dann können wir daraus schöpfen. Gnade um Gnade. Die Menschen sind in den Tod gefallen und haben all ihre Nachkommenschaft mit in den Tod gerissen. Jedes Kind, das geboren wird, es ist schon im Todesprozess aufgrund von unseren ersten Eltern. Aufgrund unserer Verbindung zu Adam und Eva. Und dennoch ist dieser Text ein Text der Hoffnung. In dieser tragischen und in dieser erschreckenden Botschaft des Todes gibt es hier drei Hinweise in unserem Text, die ein helles und ein gnädiges Licht in die Finsternis werfen, auch außerhalb von Eden. Das erste ist das Glaubensbekenntnis Eva. Nachdem Gott das Gericht gesprochen hat, erst über die Schlange, dann über die Frau und schließlich über den Mann, das mit dem Staub endet, zu Staub sollst du werden, zum Staub wirst du zurückkehren. So endet dieses Gerichtswort über den Mann, eine Ankündigung des Todes. Was ist die erste Reaktion Adams? Was ist die erste Reaktion auf das Gerichtswort Gottes? Wir müssen uns die Szene hier einmal vor Augen malen. Gott zieht die Angeklagten, die Sünder, zur Rechenschaft. Er kündigt ihnen den Fluch an, den ihre Sünde mit sich bringt. Er spricht von Schmerz, er spricht von Mühsal, er spricht von Tod. Und das Erste, was Adam tut, ist, der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Was für eine merkwürdige Reaktion, oder? Hier streiten sich die Ausleger. Ist dieser Vers an der falschen Stelle gerutscht? Wie passt er denn da rein? Oder zeigt sich hier vielleicht schon der Kampf der Geschlechter? Spricht Adam hier in krankhaftem Sarkasmus? Spottet er über seine Frau und nennt sie Eva? Leben, Lebendige, die Lebende, die Lebensgebende. Nennt er sie Eva als ein Spottname, weil sie doch dazu beigetragen hat, dass alle in den Tod gefallen sind? Oh nein. Gott spricht Tod und Adam antwortet Eva, Leben.
Ich habe etwas vom Leben gehört, Gott. Daran halte ich mich. Eva, Leben, Lebendige. Die beste Erklärung ist, dass Adam genau zugehört hat. Im Gericht über die Frau sprach Gott von Geburtsschmerzen. Das bedeutet, es werden Kinder geboren. Die Frau wird eine Mutter werden. Bis dahin hat sie ja noch gar keine Kinder geboren. Aber Adam verstand vermutlich, dass er dabei nicht ganz unbeteiligt sein wird. Geburtsschmerz angekündigt, sie wird schwanger werden, Kinder werden geboren werden. Oh, Gott gibt noch Leben. Gott erhält noch Leben. Meine Frau wird eine Mutter sein. Und im Gericht über die Schlange hat er die Verheißung gehört und Verheißung verstanden, dass Gott aus der Nachkommenschaft der Frau einen Retter hervorbringen wird, der den Teufel und den Fluch der Sünde besiegen wird, den Kopf der Schlange zermalmen wird. Und bis dahin, verspricht Gott, setzt er Feindschaft zwischen dem Teufel und der Frau, zwischen der Nachkommenschaft des Teufels und der Nachkommenschaft der Frau. Und hier, wir haben uns das schon angeschaut, geht es um geistliche Nachkommenschaft, nicht um leibliche. Es ist ein Versprechen auf Bekehrung, auf Wiedergeburt, auf neues geistliches Leben. Die Frau, die als erster Mensch gesündigt hatte und geistlich starb, getrennt wurde von der Gegenwart Gottes, sie erlebte auch als erstes Bekehrung, Wiedergeburt, ein neues Leben, nämlich geistliche Feindschaft gegen die Sünde und den Teufel. Das ist das, was Gott ihr versprochen hat in dem Fluch gegenüber der Schlange. Und Feindschaft gegen die Sünde und gegen den Teufel bedeutet Liebe zu Gott und seinem Wort. Und damit ist Eva nicht nur die Mutter der natürlichen Babys, sondern auch geistlich die Mutter aller wahren Gläubigen, aller Wiedergeborenen. Sie ist die Erste, die da lebt, nach dem Tod, nach dem geistlichen Tod, lebt. Und indem Adam seine Frau nicht nur Frau nennt, Isha, wie wir es im zweiten Kapitel lernen, sondern Eva, Leben, bekennt er seinen Glauben an das Leben, das Gott verheißen hat. Versteht ihr das? Eva ist ein Glaubensbekenntnis von Adam. Adam wurde getröstet durch den Glauben an die Verheißung, die Gott gegeben hat, insbesondere verbunden mit der Frau. Und das auf das schreckliche Gerichtswort klammert er sich an diese eine Verheißung. Leben. Leben. Gott, du hast Leben verheißen. Ja, ich sehe all die Konsequenz, all den Tod, all dieses Verderben, all diese Trennung. Aber an das eine halte ich mich. Leben. Der Nachkomme der Frau wird ins Leben zurückführen. Und er nennt seine Frau Eva. Das ist eine weise Sache. Denn jedes Mal, wenn er seine Frau rief, Eva, wurde er inmitten von all dem Leid, inmitten von all der Not, von all der Mühsal daran erinnert, an die Verheißung des Evangeliums. An diese Verheißung des Lebens durch Gott. Hast du diesen Glauben? Bekennst du diesen Glauben? Dass du rufen kannst, Leben, auch inmitten von Leid, auch inmitten von Not, inmitten von Trauer und Schmerz und all diesen Hinweisen des Todes, die wir in diesem Leben finden. Ich habe gehört von einer Beerdigung einer jungen Frau gestern. dem Grab, wo geweint wurde, über diesen plötzlichen Verlust, in all dem Kummer und dieser tiefen Traurigkeit. Es gab dennoch ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis. Am Grab wurde bekannt, Leben. Sie lebt durch den Glauben. Und auch wir werden leben durch den Glauben. Sie glaubte an Jesus, den Todesüberwinder. Darum lebt sie, obgleich sie gestorben ist.
Finden wir solch ein Glaubensbekenntnis? In dem Schmerz und der Not unseres Lebens?
Dass wir auf all die Qual und auf all den Not und auf den Schmerzen antworten können, leben. Unser Name, den wir rufen, ist nicht Eva, sondern Gott hat weiter geoffenbart. Nicht nur die Verbindung mit der Frau haben wir als Hinweis, wir haben noch viele Hinweise. Ja, dieses ganze Buch ist voll mit Hinweisen. Und es endet mit dem Namen Jesus. Jesus. Er ist der Sohn Gottes, geboren von einer Frau. Und wenn wir Jesus rufen, ist das unser Glaubensbekenntnis. Er ist unser Fürst des Lebens. Er ist der, in dem seit Adam und Eva jeder, der da glaubt, Leben hat. Ja, und am Grab sagte Jesus in Johannes 11, einer trauernden Frau, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Seht ihr, hier geht auch Jesus auf diese unterschiedlichen Formulierungen, unterschiedlichen Definitionen von Tod ein. Aber viel wichtiger, er sagt, ich bin das Leben. Und wer an mich glaubt, wer wie Adam im Glauben ausrufen kann, Eva, wer in der fortschreitenden Offenbarung im Glauben ausrufen kann, Jesus, Jesus, er wird leben und nicht sterben in Ewigkeit. Jesus ist Herr, Jesus ist der Retter, er ist der Todesüberwinder und unser Bekenntnis des Glaubens. Wenn wir vertrauen auf das Wort Gottes, dass in ihm Leben aus dem Tod besteht. Kannst du Eva im Glauben ausrufen? Leben in Jesus Christus? Adam war geistlich, so scheint es, wieder mit Gott verbunden. Hier regt sich wieder geistliches Leben. Noch nicht so ungetrübt, wie es vorher war. Aber doch, hier keimt wieder Leben auf. Er wird getröstet durch das Wort Gottes. Und durch den Glauben an die Gnade Gottes, an den versprochenen Retter, kann er ausrufen, Eva. Und wenn wir einander zurufen können, Bruder, Schwester im Herrn, tun wir das Gleiche. Wir sagen, du bist ein Kind Gottes. Wir sind Kinder Gottes durch das Leben, das Christus uns gebracht hat. Wir nennen einander Brüder und Schwestern, nicht aufgrund natürlicher Verbindung, sondern aufgrund von geistlichem Leben. Dass wir wieder versöhnt sind, wieder vereint sind mit Gott. Dass er geistlich wiedergeboren hat und wir nun Kinder des lebendigen Gottes sein dürfen. So lasst uns darin ermutigen und unseren Glauben bekennen, indem wir den Namen Jesu anrufen und indem wir einander ermutigen und daran erinnern, wer da glaubt, ist ein Kind Gottes, geistlich versöhnt mit dem Vater. Wir dürfen aber rufen, lieber Vater. Die erste Reaktion des Menschen auf das Gericht Gottes
ist ein Glaubensbekenntnis an die Verheißung Gottes. Die erste Reaktion Gottes auf den Glauben des Menschen ist der zweite Hinweis der Zuversicht. Das Sühne-Symbol der Kleidung. Im Garten Eden versuchten Adam und Eva, sich mit Feigenblättern zu bedecken, um ihre Scham und ihre Schande voreinander zu verbergen. Doch in der Gegenwart Gottes fühlten sie sich genauso nackt wie zuvor. Adam sagt, ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. Doch nun hat Gott Eva Leben durch den Glauben verheißen, sodass sie neues Leben, Wiedergeburt erfahren durfte, Feindschaft gegen die Sünde und Liebe zu Gott. Und Adam hat dieses Leben im Glauben bezeugt, indem er seine Frau Eva nennt, Mutter der Lebenden. Und nun bereitet Gott ihnen Kleidung. Doch nicht irgendeine Kleidung. Es war weder aus Baumwolle noch aus Seide. Es waren Leibröcke aus Fell, aus Tierhaut, aus Leder. Die Schrift ist hier auffallend knapp in der Beschreibung, doch woran dachten wohl die Menschen aus dem Volk Israel, wenn sie von Kleidung aus Fell oder Tierhaut hörten? Woran dachten sie?
Tote Tiere.
Natürlich. Sie dachten an tote Tiere. Sie dachten daran, dass Tiere geschlachtet wurden, wie wir es gelesen haben in 3. Mose. Die Haut wurde von den Tieren abgezogen, um daraus Kleidung zu machen. Die Tiere mussten getötet werden. Nun stellt euch mal die Szene im Garten Eden vor. Adam und Eva, sie fühlten ihre Schuld. Sie haben gesündigt gegen Gott. Sie spüren ihre Scham. Sie fürchten sich vor Gott. Und da handelt Gott. Spricht das Gericht. Und da ist dieser Hinweis von Gnade, dieser Hinweis auf Leben. Und sie bekennen dieses Leben, sie bekennen diesen Glauben und Gott handelt. Und was tut er? Ein Tier wird getötet. Adam und Eva, so vermuten wir, sehen zum ersten Mal zu, wie ein Tier stirbt. Sehen zum ersten Mal den Tod ins Auge. Zum ersten Mal begegnen sie dem Tod, der durch ihre Sünde in diese Welt gekommen ist, aber es war nicht ihr Tod. Sie hören das Schreien. Zum ersten Mal sehen sie Blut, das ausgeschüttet wird auf dem Boden. Und es war nicht ihr Blut. Ein Tier wurde geopfert. Und mit dem Fell dieses toten Tieres werden sie bedeckt. Meinst du, sie konnten diese Kleider anziehen, ohne an den Tod des Tieres zu denken? Sie haben noch nie zuvor den Tod gesehen. Es muss sich eingebrannt haben in ihre Erinnerung wie nichts anderes. Und musste nicht der Geruch der Felle sich beständig daran erinnern, wovon sie Zeugen gewesen sind? Es riecht nach Tod. Da ist ein Tier gestorben, um meine Schuld und meine Blöße zu bedecken. Und es ist wahr, die Bibel geht nicht näher darauf ein. Aber im nächsten Kapitel erfahren wir, dass Abel ein Tieropfer bringt. Ist es nicht plausibel, dass Adam und Eva das Konzept der Tieropfer genau hier gelernt haben, nämlich von Gott selbst? Dass sie genau hier verstanden haben, warum Opfer notwendig sind? Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und gleichzeitig erfahren wir im Hebräerbrief, das Blut von Stieren und Böcken kann unmöglich Sünden wegnehmen. Es war ein Zeichen. Es war ein Symbol. Es deutet darauf hin, dass das Leben genommen werden muss, mit Leben bezahlt werden muss. Ja, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und damit war es aber auch ein Symbol, ein Zeichen, dass dieser Nachkomme, dieser Same, der Retter, Jesus, die Sünde besiegen und bedecken wird, indem er sein vollkommenes und gerechtes Leben opfert. Indem er sein Blut gibt. Indem er sein Leib gibt. Zur Vergebung unserer Sünden. Er musste sterben wie ein Schlachtopfer für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha. Und wenn wir im Glauben bekennen, Jesus, er ist unser Leben, dann bekennen wir, er ist gestorben für uns, um unsere Schuld zu bedecken. Seine Gerechtigkeit allein, seine Gerechtigkeit ist es, die uns rechtfertigt, die uns rein und gerecht vor Gott dastehen lässt. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass das der Zweck von Kleidung ist? Tiere haben keine Kleidung. Hast du schon mal Tiere gesehen, die sich selber angezogen haben? Manchmal sieht man irgendwelche Dackel, die irgendwelche Wollanzüge tragen, aber das ist nur irgendwie die Fantasie der Herrchen geschuldet. Tiere ziehen sich nicht an. Frieren Tiere nicht? Oh doch, sie haben keine Kleidung. Der Mensch trägt Kleidung. Es gibt keine Kultur, wo die Menschen keine Kleidung tragen. Wie kommt das? Es kommt hierher. Es soll uns Menschen beständig daran erinnern, wir brauchen Sühne. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Bedeckung unserer Schuld. Wir sind nackt und bloß vor Gott. Die Sünde hat uns beschämt. Wir sind voller Schande, voller Schuld, voller Sünde. Wir brauchen etwas, was uns bedeckt. Das ist der Sinn von Kleidung. Und beides, das zur Schaustellen von Nacktheit, wie wir es immer schamloser finden in unserer Gesellschaft, genauso wie der übertriebene Prunk in der Kleidung, wo man sonst was investiert und aufsetzt, um wie irgendwie so ein Pfau daherzugehen. Es ist beides der Versuch, Kleidung als geistliches Symbol unserer Schuld und unserer Not abzustreifen. Um dieses Zeichen, dieses Symbol umzudeuten. Loszuwerden. Und dabei sollten wir jedes Mal, wenn wir uns morgens ankleiden, daran erinnert werden. Christus, du allein kannst uns kleiden. Paulus schreibt, zieht an den Herrn Jesus Christus. Die Kleidung, es ist uns eine Erinnerung, dass Christus allein uns bedecken kann. Das Opfer, das vollkommene Opfer von Jesu Leben. Und jeder Mensch, der sich anzieht, dem soll es eine Erinnerung daran sein, dass wir schuldig sind. Und zuletzt finden wir noch einen dritten Hinweis. Die Hoffnungsschau des Gartens. Gott treibt den Menschen hinaus aus dem Garten, damit er nicht von dem Baum des Lebens nehme. Und zur Sicherheit lässt er sogar noch eine mächtige Engelsgestalt, diese Cherubim, vor dem Eingang Wache halten mit einem feurigen, zuckenden Schwert. Vor Adam, der einst selbst den Garten beschützen sollte, wird der Garten nun beschützt. Eine schreckliche Konsequenz. Er darf nicht hinein. Er darf nicht mehr hinein in den Garten, der eigens für ihn geschaffen wurde. Warum? Gott sagt, er ist wie einer von uns geworden, zu erkennen Gutes und Böses. Wir haben schon erkannt, hier geht es nicht darum, dass der Mensch Gott geworden ist. göttlich geworden ist, sondern dass er durch die Sünde tatsächlich getan hat, was nur Gott tun darf. Nämlich selbst zu bestimmen, was gut und was böse ist. Indem der Mensch von dieser verbotenen Frucht genommen hat, haben sie dieses Zeichen, hier steht jemand über uns. Wir sind Gott untertan. Er hat Autorität und Herrschaft über uns. Haben sie dieses Zeichen weggenommen und haben gesagt, wir wollen selber bestimmen, was wir tun und was wir lassen. Wir wollen selber bestimmen, was wir für gut und was wir für böse halten. Der Mensch erkannte nicht, was Gott für gut und böse erklärt, sondern durch seinen gehorsamen Umgang mit dem Baum sollte er erkennen, was gut und böse ist. Der Mensch wäre wirklich weise geworden, wenn er an diesem Baum der Erkenntnis vorübergegangen wäre und gesagt hat, okay, jetzt erkenne ich, es wäre böse, von diesem Baum zu nehmen, denn Gott hat es verboten. Und es ist gut, Gott zu gehorchen. Das wäre die rechte Erkenntnis von Gut und Böse gewesen. Doch indem er diese verbotene Frucht nahm, strebte er eine Erkenntnis von Gut und Böse an, die er selbst diktieren kann. Und so musste er erkennen, was böse ist, indem er selbst böse geworden ist. Er hat das beansprucht, was Gott dem Menschen verboten hat. Und nun, da das geschehen ist, da er sich angemaßt hat, diese Autorität, diese Position einzunehmen, die nur Gott gebührt, da soll er nicht vom Baum des Lebens essen. Dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens nehme. Was wäre passiert, hätte Adam vom Baum des Lebens gegessen? Wäre all der Fluch nicht auf ihn gekommen, hätte er Gott damit ausgetrickst und gesagt, Edge, du hast mich zwar gerichtet, aber ich habe es noch gerade geschafft, zum Baum des Lebens zu kommen, wie bei Capture the Flag. Ich hab das Ziel erreicht, jetzt kannst du mir nichts mehr anhaben. Wäre er nicht gestorben, hätte er von der Frucht des Baumes des Lebens genommen, hätte er ewig gelebt. Johannes Calvin, er schreibt, freilich hätte Adam ohne Gottes Willen kein Leben gewonnen, auch wenn er den ganzen Lebensbaum verschlungen hätte. Aber Gott hatte einmal den Besitz des Lebens an dieses äußere Zeichen geknüpft. Und seine Verordnung bleibt in Geltung, bis die Verheißung zurückgenommen wird. In jenem Baum war niemals eine natürliche Zauberkraft, sondern er spendet Leben, weil Gott an den Genuss seine gnadenreiche Zusicherung geknüpft hat. Es ist allein, die Kraft des Lebens besteht allein in Gott. Und es geht hier nicht um eine Zauberkraft, es geht um Gottes Wort. Um Gottes Verheißung, um Gottes Versprechen. Der Baum des Lebens war der Lohn und ein Zeichen für die Herrlichkeit, die Gott versprochen hat. Wenn du gehorsam bist, wirst du leben in Ewigkeit. Adam hätte nicht ewig gelebt. Warum war es aber so schlimm, wäre es so schlimm, wenn Adam von diesem Baum isst? Der Mensch würde sich selbst betrügen und eine falsche Zuversicht gewinnen. Wir Menschen, wir sind Meister darin, uns zu betrügen. Adam sollte nicht die Ordnungen Gottes übergehen und trotzdem denken, er hätte doch mit dem Zeichen des Lebens auch den Segen Gottes. Er sollte nicht sündigen und all diesen den Lohn der Sünde, den Tod auf sich nehmen und dann sich selbst betrügen, indem er diese Frucht isst und denkt, ah, jetzt wird das alles nicht auf mich kommen. Jetzt werde ich doch den Segen Gottes haben. Jetzt werde ich doch in die Herrlichkeit eingehen, weil ich es geschafft habe, diese Frucht vom Baum des Lebens zu nehmen. Was für eine Torheit wäre das? Ja, und was für ein Selbstbetrug. Es hätte Adam gehindert, im Glauben den Weg zu gehen, den Gott bestimmt hat zur Rettung und zum Leben. Er musste lernen, dass er auf einen anderen Weg hoffen muss zum Baum des Lebens. um zu diesem Baum des Lebens zu gelangen, konnte er nicht einfach hineingehen, seine Hand ausstrecken und greifen, wie er es bei dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen getan hat. Nein, es ist nicht mehr möglich. Er wurde hinausgetrieben und Wächter standen davor mit diesem flammenden, zuckenden Schwert. Und daran sollte Adam erkennen, dieser Weg hinein ins Paradies, er muss auf andere Weise erfolgen. Und wir wissen, Christus ist der Weg. Er ist es, der diesen Weg ins Paradies wieder geöffnet hat. Und wie hat er es geöffnet? Das flammende, zuckende Schwert ging auf ihn. In Sacharja 13, Vers 7 heißt es, wach auf, Schwert! Schwert des Herrn gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscharen, schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. Ein Vers, der im Neuen Testament direkt auf Jesus gemünzt wird. Ja, Jesus musste geschlagen werden durch das Gerichtsschwert Gottes, um den Weg in das Paradies wieder aufzutun. Er musste geopfert werden, um die Schuld der Menschen zu bedecken. Das Schwert des Gerichts traf Jesus. Sein Leib und sein Blut wurde dahingegeben, damit durch den Glauben wir neues Leben finden, damit wir zurück zu Gott finden. Jesus ist der Weg zum Vater. Der alte Kirchenlehrer Bede, er kommentiert, der zweite Adam, Jesus Christus, er zeigt an, dass durch das Wasser der Wiedergeburt die zuckende Flamme gelöscht wird. Wo der eine Adam mit seiner Frau hinausging, nachdem sie vom Feind überwunden wurden, dort ist der andere Adam zurückgekehrt mit seiner Braut, nämlich der Gemeinde der Heiligen, als Überwinder über den Feind. Ja, Christus hat das zurückerobert, was Adam verloren hat. Und das größte Hoffnungszeichen ist, dass Gott den Baum des Lebens nicht zerstörte, sondern nur den Zugang bewachte, den Menschen austrieb und den Zugang bewachte. Er hätte doch einfach den ganzen Garten in Flammen aufgehen lassen, aber nein, der Baum des Lebens und der damit verbundene Segen dieser Herrlichkeit, er wurde nicht aufgelöst. Und Christus ist es, der Mensch wurde, um die Gläubigen in seiner Kraft und in seiner Gerechtigkeit zurückzuführen zum Baum des Lebens. Den gläubigen Gemeinden verspricht Jesus in Offenbarung 2, Vers 7, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Jesus führt zurück ins Paradies, in das Himmelreich, zum Baum des Lebens. Dem Übeltäter am Kreuz verspricht er, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Oh, was für ein Hoffnungszeichen! Der Mensch ist hinausgetrieben, aber der Garten ist nicht zerstört, der Baum des Lebens ist nicht abgehauen, sondern er besteht, denn es gibt einen neuen Weg. Nicht den Weg, dass Adam seine Hand ausstreckt, sondern den Weg, dass Christus seine Hände ausstreckt am Kreuz von Golgatha und geschlagen wird. Und durch seinen Tod und durch sein Leben haben wir Zugang zum Vater. Zugang zum Heiligtum. Gott wehrte eine falsche Zuversicht, einen falschen Zugang, damit der Mensch die wahre und bleibende Zuversicht nicht verpasst oder verliert. Und übrigens, das ist der Grund, warum es uns als Baptisten so wichtig ist, dass wir einen ganz vorsichtigen Umgang mit den Sakramenten haben, mit Taufe und Abendmahl. Warum uns das so wichtig ist, dass das nicht fahrlässig
oder sorglos gehandhabt wird, wer ohne Glauben getauft wird oder ohne Glauben und ohne Beachtung der Ordnung Gottes diese Zeichen des Segens, des Abendmahls nimmt. Taufe und Abendmahl sind Zeichen für das Leben aus dem Tod, welches der empfängt, welcher an Christus glaubt. Wer ohne Glauben getauft wird oder ohne Glauben und ohne Beachtung der Ordnungen Gottes das Abendmahl nimmt, er steht in großer Gefahr, sich selbst zu täuschen. Es ist nicht eine Form des Gerichts, sondern eine Form der Gnade, dass wir hier so sorgsam und achtsam sein wollen. Genauso wie es ein Zeichen der Gnade war, dass Gott dem Adam verboten hat, eigenmächtig vom Baum des Lebens zu essen. Hier ist nicht das Gericht angezeigt, sondern die Gnade. Adam, ich möchte, dass du das wahre Leben findest. Ich möchte, dass du den rechtmäßigen Zugang findest. Und deshalb sollen solche, die ohne Glauben die Zeichen des Segens Gottes empfangen, gewarnt werden und davor bewahrt werden. Denn sie empfangen gerade den Segen nicht, wenn sie es ohne Glauben tun, ohne Wiedergeburt. Sondern dieser Segen, er soll denen zum Trost und zur Hoffnung und zur Zuversicht sein und auch zur Vergewisserung des Evangeliums, die Leben in Christus haben. Das Evangelium ist die frohe Botschaft. In Jesus gibt es Leben aus dem Tod. Wir haben den Tod verdient. Doch ein anderer, Jesus Christus, ist für uns gestorben und hat dabei den Tod in all seinen Aspekten auf sich genommen und besiegt. Er hat den Tod überwunden. Hieronymus, er formulierte es poetisch, er ist in den Tod gegangen, auf dass der Tod an seinem Tod den Tod finde. Jesu Tod war der Tod für den Tod. Jesus, das ist der Name des Lebens. Sein Blut und seine Gerechtigkeit ist die, die uns kleidet. Und er allein ist es, der das Gericht Gottes für die Seinen getragen hat. Das Schwert Gottes ging auf ihn. Aber er führt die Gläubigen in die ewige Herrlichkeit hinein, wo kein Tod mehr sein wird. Er führt zum Baum des Lebens, in das Paradies Gottes, so dass alle Glaubenden rufen können, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Christus ist unser Leben. Amen.